Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott. Freue mich auf unsere neue Folge. Wird wieder spannend, wie immer, logischerweise. Wenn wir das zusammen machen, dann wird es immer spannend.
Auf jeden Fall. Und heute wird es, glaube ich, richtig spannend und richtig interessant. Denn beim letzten Mal haben wir uns ganz ausführlich über Diabetes unterhalten. Und was ja total interessant ist, wir haben so viele Sachen diskutiert, was es ausmacht und was man vielleicht auch tun kann. Und jetzt habe ich natürlich das Glück, dass der Jens an einem anderen Mikrofon ein absoluter Experte ist und der natürlich auch Menschen in diesen Situationen auch begleitet. Und deshalb haben wir uns heute mal überlegt, dass ich den Jens heute mal frage, wie sowas eigentlich abläuft, wenn jemand mit solchen Beschwerden, nicht nur Diabetes, sondern auch mit anderen Sachen, zu ihm kommt. Also nicht zum Arzt, sondern wirklich zu einem richtigen Experten, der auch auf allen Ebenen sich das Ganze mal, den ganzen Körper, den ganzen Menschen in seiner Gesamtheit mal anschaut. Und das ist halt, denke ich mal, total interessant, auch für euch da draußen, das mal zu erfahren, wie ein Profi wirklich damit umgeht, wenn jemand mit Beschwerden zu ihm kommt. Und deshalb gehen wir einfach mal direkt rein. Jens, ja, jetzt kommt jemand zu dir. Erstmal die Frage, warum kommen eigentlich Leute zu dir, zu so einer Ernährungsberatung, zu einer Lebensstilberatung? Warum kommen Leute zu dir? Was sind so die Gründe? Also was sind so Kunden, typische Kunden, die zu dir kommen?
Ja, jetzt muss ich dich erstmal ein bisschen korrigieren. Also du hast ja gerade im Intro gesagt, ne, ich wäre der Experte und die da draußen sind alle nur, ich weiß nicht, wie wir es definieren wollen, aber das ist natürlich nicht ganz richtig. Ich bin eher weniger der Experte. Wenn man das jetzt mal so rein sportlich betrachten würde, dann haben wir natürlich in der Schulmedizin im Gesundheitswesen ganz, ganz viele Experten. Ja, wir haben den Orthopäden, wir haben den Neurologen, wir haben den Kardiologen, alles Top-Experten auf ihrem Fachgebiet. Kleines Problem dabei ist natürlich, dass, und das schreiben sich ja heute auch viele auf die Fahne, ist eben diese ganzheitliche Ausrichtung, also diese ganzheitliche Sichtweise, weil der Mensch ist ja eben nicht nur Ernährung. Der Mensch ist nicht nur Nervensystem. Der Mensch ist nicht nur Herz-Kreislauf-System. Der Mensch ist auch nicht nur Bewegungswissenschaften. So, also wir haben eigentlich alle wissenschaftlichen und alle medizinischen und alles, was da so lebensstilmedizinisch drumherum liegt, haben wir letztendlich alles zusammen in einem Organismus, in einem Körper. Und dieser Körper, dieses Individuum, letztendlich sind wir alle relativ gleich. Wir haben alle das gleiche Genom, wir haben alle das gleiche Herz-Kreislauf-System und die großen Systeme sind alle relativ gleich, aber wir haben eine komplett andere Persönlichkeit. Wir haben eine komplett andere Ausstrahlung. Wir haben eine andere Hautfarbe. Wir haben eine andere Epigenetik. Das heißt, die epigenetischen Muster am Genom sind alle ein bisschen anders. Der eine hat ein paar Methylgruppen mehr auf der einen Seite, der andere ein paar Acetylgruppen auf der anderen Seite. Also wir sind alle, ja, sowohl genetisch als auch epigenetisch ein Stück weit anders, obwohl wir vom Grundsatz her alle letztendlich ähnlich ticken oder ähnlich funktionieren. Ticken kann man nicht sagen, aber ähnlich funktionieren. So, und wenn man das jetzt mal überträgt, dann auf die Sichtweise, du hast ja mich ja gefragt, wer kommt da zu mir? Die Medizin, wie wir sie heute in der Ausprägung sehen, hat sich ja begründet auf einem Dualismus. Wenn man ja mal ganz weit zurückgeht, ja, ein paar hundert Jahre zurückgeht, der kartesianische Dualismus. Was heißt das? Das heißt, man hat von Anfang an letztendlich Psyche und Soma getrennt. Also das war der funktionierende Körper, ja, die Hüfte auf Zimmer 37 und das war der irgendwas am Kopf hatte, ja, also eine psychische Störung, was auch immer, der ist schizophren oder der hat Alzheimer oder was auch immer für eine psychiatrische Erkrankung. So, und wir haben im Laufe der, vor allen Dingen der letzten Jahrzehnte gesehen, dass wir das immer mehr aufbrechen müssen, dass wir zwar jetzt in dem Gesundheitswesen haben wir den Hausarzt, der theoretisch über alles Bescheid wissen müsste, ja, so wie so ein Zehnkämpfer im Sport, weißt du, der kann keine Sportart so richtig, keine Disziplin richtig, aber der muss eben 10 auf einem sehr hohen Niveau abspulen können. Und dann haben wir die Spezialisten, ne, wie den Kardiologen und so weiter, wie den Ernährungswissenschaftler, wie den Personal Trainer, wie den Neurologen, Endokrinologen und wie wir sie alle genannt haben. So. Aber alle haben ja nur Puzzleteile des Gesamtsystems in der Hand. Ne, der Endokrinologe schaut auf die Hormone, der Kardiologe aufs Herz-Kreislauf-System und so weiter. Aber die Kunst ist ja jetzt, all diese ganzen Puzzleteile mal zusammenzulegen und mal zu verstehen, was hat jetzt diese Person eigentlich für eine Störung? Was hat er für eine Gesundheitsstörung? Warum ist die Homöostase, ich spreche jetzt mal aus der Biologie, warum ist die Homöostase nicht im Gleichgewicht? Die ist sowieso nie im Gleichgewicht. Die muss auch immer in einem dynamischen Gleichgewicht sein. Das heißt, die gleicht sich immer wieder aus. Ich habe zum Beispiel, Axel, gestern Abend Tennis gespielt. Wir haben ein bisschen intensiver gespielt, haben ein paar Sätzchen gespielt. Heute Morgen erstmal habe ich schlecht geschlafen, dann bin ich mit Kreuzschmerzen aufgewacht. Mir tut der Nacken heute Abend immer noch weh. Also ich habe gemerkt, dass ich da gestern was getan habe. Ja? Also jetzt ist die Homöostase so ein bisschen im Wanken und das gleicht sich dann halt über die nächsten ein, zwei Tage dann wieder aus. Also alles ist im Fluss, alles ist wieder im Versuch, das Ganze auszugleichen. Aber warum klappt das jetzt bei manchen Menschen nicht? Und das, was ich gesagt habe über den kartesianischen Dualismus. Zur gleichen Zeit hat damals ein Philosoph postuliert, ich glaube 15., 16. Jahrhundert, habe es nicht mehr genau im Kopf, das war der Monismus. Dass es eben nicht eine Trennung gibt zwischen Körper und Geist, sondern dass das alles letztendlich miteinander zusammenhängt. Und dafür ist er dann damals fast auf dem Scheiterhaufen gelandet, wie sich die Zeiten ändern. Und heute sprechen wir über, ich komme ja aus der klinischen Psycho- und Neuroimmunologie. Das heißt, diese Vernetzung dieser ganzen Supersysteme, Nervensystem, Hormonsystem, Immunsystem, also wie spielt das alles zusammen? Und dann haben wir ja auch immer noch eine Umwelt. Ja, wir sind ja nicht alleine auf der Welt, sondern wir sind ein Sozialwesen. Wir haben mit Menschen zu tun, im Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis und so weiter. Und da matchen manche Dinge und manche Dinge matchen eben nicht. Und es gibt viele Konflikte. Entweder mit anderen oder mit mir selber. Ja, es kann ja auch sein, dass ich mich weiterentwickle. Ich mache viele Ausbildungen und merke irgendwie, meine Unternehmung oder wo ich jetzt schon 20 Jahre sitze, ist so ein bisschen stehen geblieben, ist so ein bisschen angestaubt. Ich habe mich weiterentwickelt. Und jetzt baut sich da auf einmal so ein innerer Konflikt auf. Ja, bin ich noch hier richtig? Kündige ich? Aber Altersvorsorge, bla bla bla. Also diese ganzen Fragen, die man sich dann plötzlich stellt. Ist alles psychologisch, ist das mal untersucht worden und in bestimmte Konzepte gegossen. Aber ich will damit sagen, dass der Hippokrates hat damals gesagt, auf den ja die Ärzte ihren Eid schwören, der Arzt hat zuerst das Ganze der Natur zu kennen, bevor er den Patienten behandeln kann. So, und jetzt haben wir das, über das wir jetzt gleich sprechen wollen, nämlich die Anamnese, das Gespräch, das Erstgespräch, das Eingangsinterview, den Check-up oder wie auch immer man das nennen möchte, wird einfach von der Honorierung im Gesundheitswesen überhaupt nicht hoch angesetzt, sondern wir verdienen das Geld über Aufnahmen, die gemacht werden. Also wir nicht, sondern die Mediziner verdienen das Geld mit Aufnahmen, die gemacht werden, mit Labormedizin, mit Methoden und Techniken, die angewandt werden. Aber ich habe das ganz häufig bei mir in der Beratung, weil darauf ging ja deine Frage, zielte deine Frage ab, dass ich meine Kunden frage oder Klienten, die ja oft eine ganz lange Leidensgeschichte haben, was ist denn jetzt die Ursache? Und dann schauen mich die Kunden immer an und sehen aus wie ein Fragezeichen. Und irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, die Frage ist noch nie gestellt worden. Was ist die Ursache? Was ist die Ursache von Multiple Sklerose? Was ist die Ursache von Arteriosklerose? Was ist die Ursache von Low Back Pain? Wo kommt das her? So, das ist die Frage, die ich stelle. Und ich sage den Kunden immer, wenn wir die Ursache noch nicht gefunden haben, dann haben wir noch nicht lange genug gefragt. Wir haben zu wenig Fragen gestellt. Wir haben vielleicht, uns fehlen uns Labors. Vielleicht haben wir im Erstgespräch einfach noch nicht die Informationen bekommen, die wir brauchen, um das beurteilen zu können. Und deshalb nochmal der Erklärungsansatz. Das Gesundheitswesen, wo sich alle Mediziner ja bewegen und Physiotherapeuten und Heilpraktiker und so weiter, die arbeiten ja alle unter bestimmten Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen sind festgelegt. Die sind teilweise auch sehr starr gezogen. Das heißt, du kannst dich nur 2 Zentimeter nach links oder nach rechts bewegen. Und du bist ja gezwungen, ich meine, wir haben ja auch schon mit Hausärzten gesprochen hier in unserem Podcast, du bist ja dann gezwungen, ich erinnere noch an den Podcast, wo wir mit der Laura gesprochen haben, die ja sagte, den Satz habe ich mir gemerkt, ich muss mit vielen Patienten tagsüber einen Patienten, mit dem ich dann mal eine halbe Stunde mich unterhalte, querfinanzieren. Das ist für mich der Kern des Problems bei einer Gesellschaft, die sich so entwickelt hat, dass wir heute zwar immer noch Knochenbrüche haben, wir haben immer noch Herzinfarkte, wir haben immer noch akute Erkrankungen, ja, Infektionen und so weiter. Klar, dafür sind wir top ausgebildet. Wir haben Top-Ärzte hier in diesem Land, ja, die das Notfallmediziner, Operateure, Chirurgen. Ich habe da eine Hochachtung davor, was die alles drauf haben, ja. Ich habe selber, als ich damals in die Reha gekommen bin, habe ich einige Operationen gesehen. Da denke ich immer noch dran, ja, was das für Künstler sind. So, das werden die Chirurgen gar nicht so sehen, weil sie das ja jeden Tag machen. Ich hatte mal ein Interview mit einer Herzchirurgin und dann war die Kamera aus und habe ich sie dann gefragt, ja, wie klappt das so mit der Psyche? Weil, ne, du hast da jemanden auf dem Tisch und du weißt, das kann auch vielleicht mal schief gehen. Ja, also du bist hier so auf Leben und Tod und reparierst da an dem wichtigsten Organ herum, nämlich dem Herzen. Und da habe ich ihr gesagt, ich wüsste nicht, ob ich das psychisch aushalten würde. Also ich weiß nicht, ob ich die Verantwortung nehmen könnte dafür, ja. Und da hat sie mich so ein bisschen nicht ausgelacht, aber sie hat darüber gelacht und sagte, ja, aber Frese, dafür bin ich ja ausgebildet. Ich habe ja mein Leben lang nichts anderes gemacht. Ja, also ne, ich habe mich immer weiter spezialisiert. Ich kenne jeden Handgriff wie so ein Pilot, ja, der jeden Anzeigezeiger kennt und der jeden Schalter kennt und so weiter. Klar. Nur wir haben heute sehr, sehr viele Spezialisten auf der einen Seite, aber was uns abhanden gekommen ist, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, sind diese Zehnkämpfer, diese Generalisten, die vieles nicht im Detail, ja, auch ich habe natürlich viele Kooperationspartner und dann schicke ich die Leute eben zu einem entsprechenden Facharzt, wo ich genau weiß, was für eine Expertise der hat, ja. Aber die Leute, die kommen, sind häufig chronisch Erkrankte. Und für diese Multisystemerkrankungen, diese chronischen Erkrankungen, nehmen wir mal prädiabetisches Syndrom. Dafür ist das Gesundheitswesen gar nicht ausgelegt. Dafür gibt es gar keinen Ansatz. Ja, das sind Entgleisungen, das sind Störungen, die ich ja nicht akut behandle. So, und diese Gesundheitsentgleisungen, so nenne ich sie jetzt mal, die werden halt durch diese sehr pharmakologisch geprägte Denke in unserem Gesundheitswesen, werden halt immer nur verwaltet auf der einen Seite. Ja. Wir wollen aber ja, Axel, wir beide haben mal Sport studiert und wir wissen ja, wie man so einen Körper aufbaut. Ja, wir sind darauf trainiert worden, ja, wie baut man Muskulatur auf, wie baut man Herz-Kreislauf-System auf, wie baut man Leistungsfähigkeit auf, ja, wie baut man eine Performance auf und so weiter. Und diese Denke, die habe ich da mit reingenommen, als ich damals vor 25 Jahren angefangen habe und habe dann die Patienten im Reha-Zentrum gesehen und habe die Physiotherapeuten beobachtet, die den Patienten immer auf ihr Kniegelenk oder auf ihre Bandscheibe oder auf ihren Blutdruck angesprochen haben.
So, und jetzt grätsch ich mal dazwischen. Ich muss ja auch noch mal was sagen, weil wir sind ja genau beim Thema. Und weil du ja eben gesagt hattest, ja, dass es bei mir sich am Anfang so anhörte, dass es halt, dass die Experten, also dass du nur der Experte bist und die anderen eher vielleicht nicht. so war das gar nicht gemeint, sondern das, was du gerade beschrieben hast, dass du halt genau diese ganzen Themen zusammenbringst und natürlich den Menschen, das sagte ich ja auch ganz am Anfang, und den Menschen halt in seiner Gesamtheit dir anschaust, wo andere Disziplinen halt immer nur, sage ich jetzt mal, auf die Hüfte gucken, auf den Rücken gucken, aber den Gesamtkontext nicht im Blick haben. Und jetzt hast du gerade gesagt, ja, du hast so ein Erstgespräch, so ein Check-up, Anamnese, wie es heißt, darüber wollen wir ja auch mal reden. Wie kommt oder wie findest du raus, wie kommt man dazu, den Menschen dann halt in ihrer Gesamtheit zu helfen? Und ganz rein praktisch, wie lange nimmst du das? Du hast es ja gerade eben gesagt, dass die Ärzte sich zum Beispiel für so ein Prädiabetes gar keine Zeit nehmen können und dafür vielleicht auch nicht ausgebildet sind. Aber wie viel Zeit nimmst du dir denn, um das alles mal rauszufinden, so bei einem ersten Gespräch? Wie lang dauert ein erstes Gespräch bei dir?
Kann ich dir ganz konkret sagen. Das hat sich aus der Erfahrung so herauskristallisiert, dass ich jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, dafür brauche ich Minimum 90 Minuten. Und selbst in den 90 Minuten weiß ich längst nicht alles. Häufig muss ich da nochmal einen Fragebogen hinterher schicken oder wir haben noch ein Zweitgespräch. Weil aus dem Erstgespräch, ich mache dann immer meine Analysen, ja, ich fasse dann immer für mich ein bisschen zusammen und gucke, was sind so die wichtigsten Dinge. Und dann sehe ich ja erst, was ich nicht gefragt habe. Ja, wo ich noch nicht genau Bescheid weiß. Ja, wie ist das eigentlich mit den Stressoren am Arbeitsplatz? Ist das ein Problem? Ja oder nein? So. Und dann gehe ich da tiefer rein und im Zweitgespräch kommen dann eigentlich erst die Detailfragen in die Tiefe. So, und dann habe ich ja noch nichts unternommen. Ja, ich habe denen noch keine Ernährung empfohlen, ich habe denen noch keinen Mikronährstoff empfohlen, ich habe noch nichts gemacht. Außer erstmal überhaupt zu verstehen, was ist der Ist-Zustand und wie kann man diesen Ist-Zustand, um an diesem Bild zu bleiben, ja, in diesem Modell aus dem Leistungsaufbau, wie kann man hier einen Gesundheitsaufbau hinbekommen? Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Da fragt mich vor ein paar Tagen ein Bekannter, der ein Familienmitglied hat, die einen terminalen Tumorerkrankung hat. So. Ich sage, schick mir mal die Befunde, ich lese das mal quer. Was steht auf den Befunden drauf? Ja, palliativ. So, das sagt uns, okay. So richtig wissen sie nicht mehr, was sie jetzt noch machen können. Ja. Dann habe ich natürlich irgendwo noch so ein paar Ideen aus der Naturheilkunde. Ich erkenne ein paar Leute, die da andere Methoden angewandt haben als jetzt in der klassischen Onkologie. Ich kenne bestimmte Leute, die aus der Forschung kommen, die das in die Hausarztpraxen gebracht haben, Konzepte haben, die man vielleicht nicht an jeder Ecke bekommt. Das heißt, ich versuche dann sofort zu überlegen, welche Lösungswege hat man noch? Ja, also nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal einen Bericht schreiben und da kann man nicht mehr allzu viel machen, sondern jetzt mal zu überlegen, okay, was ist eine Tumorerkrankung? Was kann man über die Ernährung machen? Wie kann man diesen Patienten irgendwie stabilisieren? Was kann man dem zumuten? Braucht er vielleicht eine Entgiftung? Braucht er vielleicht ein Nährstoffkonzept? Braucht er vielleicht auch ein bisschen mehr Mitochondrien, Stichwort ein bisschen Aufbau von Immunsystem und Abwehr und so weiter? Muss ich vielleicht das Immunsystem ein Stück weit stimulieren, wie auch immer man das dann macht? Ja, das sind ja dann die Sachen, die kann ich ja gar nicht umsetzen, sondern da muss ich Leute für kennen, die dann möglicherweise in einem Gesamtkonzept dort mit integriert werden. Und das sind so immer die Überlegungen, die ich habe. Ich gebe dir mal so mein Bild mit, wie ich immer an sowas rangehe. Ich komme ja aus dem Handwerkerhaushalt und mein Vater hat früher mal größere Bauten gemacht und ich wurde immer verdonnert, mein Vater jetzt zuhört, er wird entweder schmunzeln oder böse sein. Aber er hat mich immer verdonnert und mein Bruder auch immer von den Ferien, ne? 3 Wochen Ferien, 3 Wochen Bau. So war das immer bei uns. So, ich habe das nicht bereut, ne? Weil man halt morgens um 6:30 war man dann im Auto und ist dann zur Baustelle gefahren, während andere vielleicht in der Koje lagen. Und ich habe mich ehrlich gesagt nicht so wirklich für Handwerk interessiert. Sondern mich hat immer fasziniert, wie am Ende so ein Bauwerk entsteht, ja, also was macht der Heizungsbauer mit dem Installateur, was macht der Installateur mit dem Fliesenleger, was macht der Fliesenleger mit dem Maurer und so weiter. Also wie arbeiten die alle zusammen, dass am Ende so ein wunderschönes Haus dabei rauskommt mit Dach, alle Leitungen funktionieren, es regnet nicht rein, ne, die Heizung funktioniert und so weiter. Und so betrachte ich das heute auch. Ich sage das ganz häufig meinen Kunden, stellen Sie sich vor, Sie haben so einen alten Bauernhof gekauft. So, und den wollen Sie jetzt renovieren. So, und da regnet es rein und die Heizung funktioniert nicht und Sie brauchen vielleicht eine Wärmepumpe und was auch immer. Und jetzt steht man so als Architekt auf der Baustelle und überlegt, okay, wo fangen wir denn jetzt an? Weil am Ende, du hast ja dann eine gewisse Vision, wo du hin willst, ja? Du hast ja eine Idee, du hast eine Hypothese, da könnte es eventuell hingehen. Dann willst du erstmal so das Schlimmste vermeiden. Das heißt, man denkt über das Dach nach, ja, dass es erstmal nicht mehr reinregnet. Dann kann man vielleicht irgendwann die Wände neu verputzen und dann kann man vielleicht die Heizung neu machen. Also so Step by Step. Und das ist auch so die Grundidee, die ich immer habe, egal um was für eine Gesundheitsstörung es letztendlich geht. Ich habe so die salutogenetische Grundeinstellung, dass man alles ein Stück weit wieder aufbauen kann. Ja, dass man jetzt nicht versprechen kann, dass alles ausheilt. Ja, also da gibt es Erkrankungen, die sind schlimm und da bin ich ja natürlich sehr froh, dass es da Leute gibt, die da dann noch helfen können. Aber so von der Grundidee her erstmal, ja, auch wenn du im Krankenhaus liegst und kannst dich vielleicht gerade nicht bewegen, weil du jetzt seit Tagen da im Bett liegst, du kannst vielleicht deine Beine nicht bewegen, aber du kannst ja deine Arme bewegen. Ja, du kannst dir ein Theraband nehmen und kannst im Krankenbett anfangen, zumindest mal deine Arme zu bewegen, um deinen Blutdruck ein bisschen nach oben zu bringen, dein Herz-Kreislauf-System ein bisschen zu aktivieren. Ja, auch wenn du vielleicht gerade eine Hüft-Tap-Operation hinter dir hast und kannst jetzt gerade deinen Unterkörper nicht bewegen, kannst du deinen Oberkörper bewegen. Geht doch. So, und diese Denke, die nehme ich da immer mit rein, egal was das für ein Fall ist, so dass es immer möglich ist, Dinge zu verbessern. Ob das am Ende dann zum Erfolg führt, in der Hinsicht, dass man sich komplett, ne, komplett kuriert, das kann man natürlich nicht sagen und auch nicht versprechen, aber man kann auf jeden Fall versprechen, dass man den Zeiger so ein bisschen umdrehen kann, ja, dass man die Ernährung kann zu morgen verändern. Du kannst deine Darmsituation morgen verändern. Du kannst den Körper dazu anregen, besser zu entgiften. Oder du kannst ihm etwas empfehlen, was ihn schneller entgiftet. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben einen riesen Werkzeugkasten. Also wenn man sich das mal so vorstellt, wir haben jetzt einen alten Bauernhof und da rücken jetzt irgendwie 25 verschiedene Handwerkertrupps an. Und jeder bringt seinen Werkzeugkasten mit auf die Baustelle. Und wenn du diese ganzen Werkzeuge mal nebeneinander legst, ja, und da weiß der Heizungsbauer nicht, was der Maurer für Werkzeuge hat und umgekehrt. Dann hast du aber ja in der Breite, hast du unheimlich viele unterschiedliche Werkzeuge, die du vielleicht nicht alle beherrschst, die du vielleicht auch nicht alle anwenden kannst, aber du weißt, dass es sie gibt. Und das ist das Entscheidende. Du weißt, dass es sie gibt und du kennst vielleicht auch jemanden, der es anwenden kann. Und wenn man jetzt die richtigen Werkzeuge zusammenlegt innerhalb eines Konzeptes, für Prozesse, die du letztendlich anstoßen willst, dass am Ende der Körper sich vielleicht auch selbst wieder helfen kann. Ja, wir warten gerade dieses Thema Tumorerkrankung. Denn es gibt ja auch viele Fälle auf der Welt. Das sind natürlich prozentuell wenige Fälle, aber es gibt trotzdem in der Summe gibt es natürlich einige Fälle, wo der Onkologe sagen würde, ja, das ist irgendeine Wunderheilung. Ja, aber trotzdem war jemand praktisch austherapiert. Und ist trotzdem gesundet. Also es steckt ja im Körper vieles drin, was zur Heilung oder zur Gesundung oder zum Leistungsaufbau oder wie auch immer wir das betreiben wollen, bezeichnen wollen. Das steckt ja drin. Also das Potenzial ist ja da. Es muss ja nur geweckt werden mit bestimmten Werkzeugen. Und das ist so die Grundessenz.
Und ihr hört schon, was ich auf jeden Fall raushöre, was auf jeden Fall drinsteckt beim Jens, ist ganz viel Leidenschaft für den Menschen, die zu ihm kommen, halt dann auch entsprechend zu helfen. Und ihr merkt auch, dass es wirklich ein ganz, ganz spannendes Feld ist, wo alle Disziplinen halt mit eingebunden sind. Und man merkt ja, wie leidenschaftlich du darüber redest, Jens. Es ist halt unglaublich. Also super, dass wir die Folge genauso machen. Finde ich super interessant. Was mich so interessiert ist, jetzt kommen die Leute zu dir. Jetzt gehen wir halt mal von diesem onkologischen Fall weg. Wir hatten eben, du hast eben Diabetes, vielleicht einige chronische Erkrankungen erwähnt. Gibt es bei dir sowas, wenn die Leute hinkommen, gibt es sowas wie so ein Sofortprogramm? Du hast gerade gesagt, ja, also man kann sofort mit der Ernährung anfangen, man kann sofort seinen Darm versuchen wieder zu aktivieren, zu gesunden, sage ich jetzt mal. Gibt es so ein Sofortprogramm bei dir?
Wir nennen das in der Fachsprache, das sind die sogenannten Quick Wins. Das sind also die Dinge, die du sofort umsetzen kannst und wo wir wissen, die werden auf jeden Fall schon mal funktionieren. So wie der Arzt eben sein Schmerzmittel hat, ja, so haben wir eben manche Dinge in der Ernährung oder in der Mikronährstofftherapie oder in der Bewegungstherapie oder was auch immer es für Lebensstilthemen gibt. Also ein Beispiel, wenn jemand einen Vitamin D-Mangel hat, den kann ich morgen anfangen auszugleichen. Wenn jemand einen Mangel bei essentiellen Nährstoffen hat. Ja, essentiell bedeutet, ich kann sie nicht selber bilden. Wenn man einer Pflanze nicht die entsprechenden Nährstoffe gibt, die die Pflanze braucht, dann verwelkt die Pflanze. Und so ist es bei Menschen eben auch. Ja, also gib dem Körper erstmal das, was er braucht. Das wirst du vielleicht nicht gleich morgen merken, aber vielleicht in 1, 2, 3 oder 4 Wochen wirst du das merken, dass sich da wieder so ein Gleichgewicht einstellt. Und das versuche ich immer sofort mitzugeben, während ich versuche, auf der anderen Seite parallel sozusagen den mittel- und langfristigen Prozess anzustoßen. Ja, weil ich diese Entwicklung natürlich kenne, ne, aus der Erfahrung heraus und weiß, okay, bei dem einen hat das so funktioniert, bei dem anderen hat es so eben nicht funktioniert, da musste man vielleicht die Strategie ändern und so weiter. Und diese sogenannten Quick Wins, also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich hatte mal vor einer Weile mal einen Kunden, da war klar, der musste was für seine mitochondriale Kapazität machen. Der brauchte unbedingt mehr Energie. So, wie kriegt man jetzt einen Energieaufbau? Das haben wir in der Sportwissenschaft gelernt im zweiten Semester Physiologie. Ja? Also man muss einen Reiz schaffen, man muss ein bisschen Sauerstoffarmut schaffen, ne? Dass dieser Reiz sozusagen auf die Zelle geht, dass die Zelle mehr Mitochondrien baut. Und was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir ein bisschen Ausdauertraining. So, jetzt sagt der Kunde, naja, ich habe ja Schmerzen in der Hüfte und außerdem wohne ich auf dem Berg und das tut mir immer total weh, wenn ich da runterlaufe und hoch kann ich sowieso nicht mit meinem Blutdruck und so weiter. Ich habe gesagt, gut, aber was gucken Sie denn gerne im Fernsehen? Sagt er, ja, ich bin sehr finanzinteressiert. Also morgens gucke ich erstmal eine halbe Stunde beim Frühstücken NTV und abends gucke ich mir dann nochmal die Börsenkurse an. Ich sage, wunderbar, da haben wir doch schon die Lösung. Guckt er mich an und sagt, ja, was meinen Sie? Ja, ich sage, wir besorgen uns ein Standfahrrad. Sie besorgen sich ein Standfahrrad. Ich schicke Ihnen gleich mal einen Link. Berate Sie da ein bisschen, so, dann können wir den ersten Schritt hier schon mal machen. So, und immer morgens, wenn Sie dann auf die Börsenkurse schauen, dann schauen Sie auf die Börsenkurse und tun was für Ihre Gesundheit. Das heißt, Sie verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen. So, ich verstehe, dass nicht jeder Lust auf Sport hat. Ja, wir sind nicht alle so bekloppt und müssen hier jetzt jeden Tag trainieren und das bis ins hohe Alter. Aber ich habe dann verstanden, als ich damals als junger Student irgendwann aus der Sporteschule rausgekommen bin. Das werde ich auch nie vergessen, weil du kannst dich erinnern, Sporterschule, alle leistungsorientiert, alle Leistungssport und irgendwie war man ja in so einer Blase. So, und dann bin ich aus dieser Blase raus und stand dann neben einer 80-jährigen Frau am Seilzug, werde ich nie vergessen. Und ich war da Hospitant in einem Reha-Zentrum und dann legte der Therapeut 125 Gramm auf. 125 Gramm. Ich wusste in dem Moment, werde ich nie vergessen, ich dachte, lachen oder was muss ich jetzt? Ja? Weil du kommst aus dem Kraftraum, wo 120 Kilo Kniebeuge gemacht wird und du stehst dann im Reha-Zentrum 125 Gramm. Werde ich nie vergessen. Und dann machte die Frau da so eine Übung und die hatte eine Rotation von irgendwie 10, 15 Grad und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung damals. Wusste nicht, dass die eine Rotatorenmanschettenruptur und sowas hatte und Naja, und dann hat mir der Therapeut dann erklärt damals, warum das so, ne, warum er so anfängt, warum er diese Übung macht, warum so und so viel Gewicht. Und da habe ich erst überhaupt verstanden, was das überhaupt bedeutet, wenn man dieses Leistungsstreben, dieses Leistungsorientierte dann auf einen ganz schwachen, relativ geschwächten Körper, auf einen alten Körper vielleicht, wenn man da praktisch bei minus 10 anfängt und versucht, jetzt so langsam mal wieder Richtung Plus zu kommen, ja. Aber ich habe damals gelernt, und deswegen habe ich dieses Beispiel auch immer noch im Kopf, egal wo du stehst, du kannst deine Situation immer verbessern. Du musst nur morgen anfangen, am besten noch heute. Und du brauchst jemanden, der dir sagt, was hat eine hohe Priorität? Wo fangen wir denn jetzt mit an? Ja, weil du kannst natürlich viele Sachen machen. Du kannst die Ernährung umstellen, du kannst Mikronährstoffe bestellen im Internet, bis der Arzt kommt, ja. Du kannst anfangen, spazieren zu gehen. Aber was hat jetzt für meine aktuelle Situation erstmal die höchste Relevanz? So, und wenn ich in meiner Anamnese sehe, da hat jemand einen Entzündungsherd. Und dieser Entzündungsherd, der sorgt dafür, dass du ständig eine latente Entzündungslage im Körper hast. Wir nennen das ja in der Fachsprache Silent Inflammation. So, und diese Silent Inflammation kommt aus dem Kiefer. Nur mal ein Beispiel. Und ich würde das übersehen. Dann würde ich ja das Wichtigste übersehen, nämlich die Ursache einer ständig getriggerten Entzündung. Also was mache ich? Ich schicke den Kunden zu einem Zahnarzt, zu meinem Kooperationszahnarzt, mit der Bitte, dass der Kiefer mal überprüft wird. Ja, was ist da so los? Was sind da für Stoffe verbaut? Was sind da für Wurzelkanalbehandlungen gemacht worden? Was sind da für Nikos und so weiter? Also diese ganze schöne Welt der Zahnmedizin. Und wieder zurückzukommen aus diesem Bild mit dem alten Bauernhof, ja, das kann ich ja nicht selber, ich bin kein Dachdecker, ja, ich kann das nicht selber lösen, aber ich kann das erkennen, dass das wichtig ist, weil ich kenne mich im Immunsystem aus. Ich habe das studiert, ich weiß, welche Triggerfaktoren auf das Immunsystem wirken können, entweder hemmend oder stimulierend. So, und in dieser Denke bin ich immer drin und überlege dann in der Analyse, zurückkommen auf die Anamnese, wenn ich dann die Anamnese durchgeführt habe, überlege ich immer, okay, was hat jetzt die höchste Priorität? Was ist das Wichtigste?
Super interessant, wahrscheinlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das geht ja jetzt weiter, ne? Also du hast gerade von dem Menschen berichtet, der da oben auf dem Berg wohnt, der hat jetzt sein Fahrrad und der fährt damit. Und jetzt ist ja irgendwann mal auch, hat er ein paar Sitzungen mit dir gemacht, das ändert sich auch was. Ist es denn auch so, dass du den Menschen auch mehr Eigenverantwortung mitgibst oder mehr Eigenverantwortung in die Hand gibst, also sprich, dass die so ihren Körper auch ein bisschen mehr wahrnehmen können, ne? Wir beide kennen das ja aus dem Sport. Wir machen halt jeden Tag Sport oder fast jeden Tag Sport und haben ein ziemlich gutes Körpergefühl und wissen auch, ah, wenn es jetzt hier im Rücken ein bisschen zieht, ah, da habe ich ja gestern beim Tennis, wie du es eben auch beschrieben hast, da war halt ein bisschen sehr intensiv gestern Abend. Genau wie bei mir. Ich habe jetzt gestern Krafttraining gemacht mit einem Arbeitskollegen. War schon anstrengend und jetzt tun meine Schenkel halt ein bisschen weh. Aber ich weiß, woher es kommt und das regt mich jetzt nicht besonders auf. Geht auch wieder weg, der Muskelkater. Aber gibst du den Leuten denn auch so ein bisschen mit an die Hand, weil nicht jeder hat so ein gutes Körpergefühl wie wir?
Ja, das muss sich dann entwickeln. Also alles ist ja letztendlich davon abhängig vom Mindset. Ja, also wenn ich jetzt hier einen Kilometer Beton aufbaue und sage, ich kann sowieso nichts ändern in meinem Leben, dann wird sich auch nichts ändern. Ja, ob du sagst, es funktioniert oder es funktioniert nicht, egal, du hast sowieso recht. Ja, also das erstmal so als Grundessenz. Und zu mir kommen glücklicherweise ja nur die Leute, die schon was ändern wollen. Während der Hausarzt oder der Facharzt natürlich auch vielleicht viele Leute hat. Ich habe mal einen Tag, das erinnere mich gerade, habe ich mal hospitiert bei einem Diabetologen. Ein Diabetologe, der auch in der AG Sport und Diabetes führend war. Und der hat mich mal eingeladen und hat gesagt, Jens, setz dich mal einen ganzen Tag mal, wenn du mal Zeit hast, kommst du mal vorbei. Also, dann haben wir die ganze Zeit überhaupt nicht gesprochen. Ich habe einfach nur stumm da in der Ecke gesessen, habe immer zugehört. Und dann fragte er mich abends und sagte, Jens, was ist dir jetzt so aufgefallen? Jetzt will ich natürlich dein Feedback haben. Und dann habe ich ihm gesagt, du, weißt du, was mich total überrascht hat? Die Leute kommen ja rein und du hast ja noch gar keine Frage gestellt, dann antworten die dir schon und sagen dir, was sie alles nicht gemacht haben konnten. Ja, was alles nicht ging vom Termin letzten Mal bis diesmal. Ja, das mit dem Sport hat nicht funktioniert und ich weiß, und ja, Ernährung, ja, wollte ich mich drum kümmern, aber ging auch nicht und so weiter. So, und in diesem Milieu bewegt sich ja natürlich dann der Diabetologe und hört sich all die ganzen Ausreden an, warum das alles nicht funktioniert hat. Ja? So, und das ist das Problem natürlich in der Schulmedizin. Du hast da 5 bis 10 Minuten pro Patient. Für die Anamnese hast du vielleicht dann noch ein bisschen mehr Zeit, aber im Prinzip hast du dann für den zweiten, dritten Termin dann nicht deutlich mehr Zeit. Und ja, da müssen die natürlich wahnsinnig viel dokumentieren und nachhalten und ne, Haftungsthemen berücksichtigen etc. Aber es kommt nicht zu einer Mindset-Veränderung. Es kommt nicht zu diesem, es macht da nicht Klick bei vielen Leuten zu sagen, okay, der Arzt muss dir jetzt 2 Medikamente mehr geben, weil du einfach nicht bereit bist, ja, dort an der Stelle etwas zu ändern. Und dieser natürliche Widerstand gegen Veränderung, den haben wir alle. Also für dich, Axel, ist es jetzt kein Riesenthema, wenn ich sage, also mach mal statt 10 Kilometer, mach übermorgen mal einen 15 Kilometer Lauf. Aber wenn ich Kunden sage, wie wäre es dann, wenn sie morgen mal einen 2 Kilometer spazieren gehen, dann ist das schon, das löst schon ganz viel Widerstand auf. Oder ich habe vorhin mit jemandem über Ernährung gesprochen. Ja, auch so ein Reizthema natürlich, ja. Und da kommt auch ganz viel, ja, geht nicht, gibt's nicht, kann nicht, ja, weil Familie und Kind und ne, Mann schreit, er will unbedingt seine weißen Brötchen essen und so weiter. Also ganz viel aus dem Sozialkontext, was erstmal dazu führt, dass gut gemeinte Ratschläge, Tipps dann am Ende gar nicht umgesetzt werden können, weil die Leute kommen in ihren Sozialkontext zurück und merken dann innerhalb von 2 Stunden, ja, das kann ich alles gar nicht umsetzen. Ja, und dann bricht das ganze Kartenhaus, ja, was vielleicht auch gut gemeint war, bricht hier total auseinander. Wir haben ja beim letzten Mal das Thema Diabetes gehabt und die provokative Überschrift in der Episode, dass das niemand bekommen muss. Und das ist auch so. Kein Mensch muss Diabetes Typ 2 bekommen. Das ist eine reine Lebensstilerkrankung, die auf unserer Trägheit und auf unserer Ernährungssituation letztendlich basiert. Und wer den Diabetes nicht haben will, der kriegt ihn auch nicht. Ganz klipp und klar gesagt. Ja. Und bei denen, die du damit mit diesen klugen Ratschlägen ja nicht bekommst, da hat es einfach auch innerlich noch nicht Klick gemacht, weil wir beide haben das Ziel, ja, wir wollen mit 90 noch auf dem Golfplatz oder Tennisplatz stehen. Oder du willst deine Laufschuhe schnüren und ich will vielleicht Deutscher Meister im Tennis, Senioren, älter als 90 werden. So, das ist jetzt so eine persönliche Herausforderung, weil wir natürlich immer mit Zielen arbeiten. Ja, das haben wir im Sport gemacht, das machen wir natürlich auch im Business. Und wenn ich mit einem Kunden arbeite, dann habe ich auch Ziele. Das ist nicht nur so, dass ich da ein paar kluge Ratschläge reingebe, sondern ich möchte ja, dass seine Situation sich verbessert. Das ist meine ganz sportliche Herangehensweise. Denn natürlich verdienen wir auch ein bisschen Geld damit, aber das ist nicht die Motivation. Die Motivation ist, dass sich etwas verändert. Und das muss nicht 180% sein. Manchmal sind die kleinen Veränderungen, diese 2, 3, 4, 5%, ja, die machen einen Riesenschritt aus und Leute merken plötzlich, hey, das funktioniert ja. Und aus diesen 5% werden 10% und aus 10% werden 20%. Und auf einmal hat man seinen Lebensstil plötzlich komplett umgekrempelt. Ich habe es jetzt gerade wieder in so einem Forum gesehen, wo ich drin bin und da schrieb einer: 49. Tag ohne Zucker. Ich habe drunter geschrieben, größer 20 Jahre ohne Zucker. Da gab es natürlich direkt, gab es da Riesenkommentare. Aber ich habe mich mit dem Thema einmal beschäftigt, vor 20, 25 Jahren, und dann habe ich das für mich beerdigt. So, das ist nicht gut. Warum wusste ich damals noch gar nicht so ganz genau? Heute weiß ich es natürlich besser, aber ich habe das für mich beerdigt. Ich habe nie wieder einen Gramm Zucker benutzt. Ja? Also Haushaltszucker, weißen Haushaltszucker. Wir haben sowas gar nicht im Haushalt. Ja?
Auf der anderen Seite, wie du es gerade gesagt hast, in dem Forum 49 Tage. Du hast ja auch gesagt, kleine Schritte. Und derjenige oder diejenige hat angefangen und 49 Tage, das ist schon, glaube ich, für den Anfang wirklich gut, wenn
Ja,
einer
super. Klar.
wirklich dauernd, was weiß ich, sich wirklich immer nur süß ernährt hat. Also Müsli zum Frühstück, dann zum Mittag noch ein Snack und abends auch nochmal die ganzen Süßkram. Vor allen Dingen Zucker ist ja mittlerweile überall drin. Du kannst es ja fast gar nicht mehr vermeiden, auch in diesen ganzen Convenience-Produkten. Lass uns nochmal auf die Anamnese kommen und auf das Gespräch mit dem Kunden. Wie ist das bei dir? Hast du die Kunden immer, also permanent, dass du den persönlichen Kontakt hast? Oder geht das auch bei dir? Machst du auch so Sachen wie, dass du sagst, ich mache eine Videoberatung über Zoom oder was auch immer, wenn Leute auch aus der Ferne betreut werden?
Ich habe das Jahr 2020 oder 19 habe ich das umgestellt. Ich habe da meine eigene Beratungspraxis aufgegeben und mache das im Grunde nur noch über Fernbetreuung. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich vor Ort immer gucken muss, wie recherchieren muss. Ja, kann das da jemand umsetzen? Gibt es ein Infusionszentrum? Gibt es vielleicht einen Umweltmediziner, der das in die Hand nehmen kann? Oder gibt es einen Umweltzahnmediziner oder was auch immer ich denn gerade so brauche? Ja, also viel Recherchearbeit. Aber das Problem ist ja, dass in diesen Fällen häufig der Kompass fehlt. Ja, da fehlt die Kompassnadel. Die Leute wissen nicht genau, wohin muss ich jetzt. Für mich hat auch keiner Zeit. Ich lande dann irgendwo in so einer Ambulanz und aber irgendwie spricht niemand mit mir. Und deswegen ist das Sprechen auch so wichtig. Ja, und nimmt halt den größten Teil der Zeit auch letztendlich ein. Und am Anfang, in dem Erstgespräch, liegt mein Redeanteil bei 10%. Der Redeanteil beim Klienten liegt bei 90%. Warum? Weil ich muss ihn ja erstmal kennenlernen. Ja, deswegen stelle ich in der Regel immer offene Fragen, damit jemand mir wirklich auch mal dezidiert antworten kann. Und dann gehe ich halt auch meinen Fahrplan durch. Aber das in der Regel immer mit offenen Fragen, sodass ich nicht derjenige bin, der hier immer nur Fragen abkreuzt, sondern ich gehe dann halt immer weiter darauf ein, je nachdem, ob das eine Relevanz hat. Und wenn das keine Relevanz hat, dann breche ich auch schon mal die Frage ab und verlinke sozusagen auf die nächste Frage. Also ich bin sozusagen derjenige, der Experte ist für die Struktur und der Klient, Kunde, Patient, Sportler ist der Experte für sein eigenes Leben.
Aber da erkennt man ja auch gerade, was du sagst, wie wichtig den Menschen, aber auch es ist, wahrgenommen zu werden und auch sich auch mal mitzuteilen, was du sagst, was ein Arzt heute gar nicht mehr leisten kann. Wir hatten es ja auch, wie gesagt, mit der Laura, wenn man nur 5 oder 7 Minuten hat, um dem Patienten zuzuhören, wie soll man dann halt, gerade was du beschreibst, so eine große Menge, also wie soll man den Menschen in seiner Gesamtheit dann auch kennenlernen und wie soll man dann herausfinden, wo halt die Probleme oder die Themen beim Menschen halt liegen, wie du gerade gesagt hast, ne? Lower Back Pain hat vielleicht ganz andere Ursachen als immer nur organische Ursachen. Da schließt sich irgendwo auch der Kreis, kommen wir wieder hin. Das ist halt auch so unsere Gesundheitspolitik, die halt solche Sachen auch gar nicht fördert, dass man halt den Menschen halt in seiner Gesamtheit einfach mal sieht oder viel zu wenig halt.
Ja, und du musst halt auch viel Raum haben für Weiterbildung. Also wenn du dieses, ich meine, du kannst dir das aufs Praxisschild schreiben und kannst sagen, okay, ganzheitliche, was weiß ich, Zahnmedizin oder was auch immer. Aber du musst es ja auch leben. Und leben bedeutet, du musst ja auch den Blickwinkel dafür haben. Du musst ja diesen 360-Grad-Blick haben. Ich habe es vorhin am Anfang gesagt, du musst ja so eine Art Zehnkämpfer sein. Du musst von jeder Disziplin so ein bisschen Ahnung haben und musst so ein bisschen über die Latte hüpfen können und geradeaus laufen und in Sand springen können. Aber trotzdem gibt es immer natürlich Leute, die viel weiter springen wie du und die viel schneller sind und die viel höher springen. Klar gibt es die, das sind ja die absoluten Experten in dem Teilbereich. So, aber die Sachen zusammenzuführen. Ich hatte heute alleine, habe ich heute 3 Feedback-Gespräche gehabt. Da war jemand beim Zahnarzt, der andere hatte eine Darmintervention gemacht und so. Und dann führe ich halt alle paar Wochen, je nachdem, wie es notwendig ist, dann immer noch mal ein Feedback-Gespräch durch, weil ich möchte ja wissen, ja, was entwickelt sich da? Verändert sich das Milieu oder verändert es sich nicht? So, und dieses Feedback brauche ich auch natürlich, um zu sehen, okay, ist das Konzept richtig gewesen? Ist das in die richtige Richtung gegangen? Fehlt jetzt noch irgendwas? Heute Morgen hat sich jemand gemeldet, den ich vor, glaube, 9 oder 10 Monaten gesehen habe. Ich konnte mich an den Namen schon kaum noch erinnern. Aber trotzdem war, ich habe mein iPad aufgeschlagen, der Fall war nach 2 Minuten wieder komplett da. Und dann weiß ich auch wieder, worum es geht. Ja. Und der hatte jetzt in diesen 10 Monaten ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Ist er angegangen? Klar, das dauert ja auch immer ein bisschen. Also kriegt man einen Termin beim Zahnarzt und dann muss einen Termin bei einem Infusionszentrum machen und so. Bis das alles mal in Gang kommt, ja, vergehen ja auch Wochen und teilweise Monate. Und dann kommen die Informationen wieder zu mir zurück. Ich analysiere dann oder vergleiche dann mit dem, was initial gesagt wurde und schaue, inwieweit hat sich das jetzt verbessert. Ja? Bleiben wir mal beim Schmerz. Da gibt es so eine schöne visuelle Analogskala. Ja? 0 ist kein Schmerz und 10 ist halt viel Schmerz. So, und vor 10 Monaten war der Kunde bei, ich sag mal, 9 und jetzt ist der Kunde bei 3. So, das heißt, du siehst, da hat sich eine Menge getan. Ich kann das ja jetzt nicht messen in Kilogramm oder in Zentimetern, sondern ich sehe dann, dass sich subjektiv eine Menge getan hat und dass das Konzept entweder in die richtige Richtung geht oder man sieht eben auch manchmal, da tut sich gar nichts. Ja? Dann muss man halt weiter überlegen, wer da weiterhelfen kann, beziehungsweise liegt es vielleicht auch an mir, weil mein Fachwissen einfach nicht gut genug ist. Muss ich also selber nochmal irgendwo nachlesen, nachrecherchieren. Und das ist die Arbeit, die ich seit 25 Jahren mache. In die Literatur gucken. Ist das beschrieben worden? Gibt es solche Fälle, die irgendwo in der Literatur schon mal aufgeschrieben wurden? Oder gibt es dafür irgendwelche ursächlichen Analysen? Gibt es irgendetwas, was mir einen Hinweis gibt über die Ursache? Weil nur wenn ich die Ursache kenne, kann ich ja auch erst überlegen, welche Werkzeuge ich aus meinem großen Werkzeugkasten hole und oder welchen Fachmann, welchen Handwerker hole ich mit dazu, der dann das Problem entsprechend lösen kann. Das kommt eigentlich in dem gesamten Gesundheitswesen zu kurz, weil das Gesundheitswesen auch dafür nie gemacht wurde, sondern es wurde ja immer für akute Erkrankungen, akute Verletzungen, Operationen und so weiter gemacht. Und heute sind wir eben von einer Armada, von einer, wie soll ich sagen, einer Pandemie sozusagen der chronischen Erkrankungen konfrontiert, die wir ja in der Regel fast alle nur pharmakologisch versorgen, ohne uns über die Ursachen Gedanken zu machen.
Ja, das ist an der einen oder anderen Stelle wirklich leider so. Jens, ich kann halt nur auch den Zuhörern draußen sagen, also wie unglaublich spannend das ist gerade, diese Diskussion hier zu führen. Und ihr merkt auch da draußen, wie unwahrscheinlich wichtig es ist, dass es solche Menschen gibt, die halt sich mal den Menschen im Gesamten anschauen und die dann halt auch die entsprechende Leidenschaft mitbringen. Von daher war das wieder mal super, super spannend und super interessant. An der Stelle, Jens, vielen, vielen Dank wieder für deine Expertise. Und ich glaube, ihr konntet da draußen auch ziemlich viel mitnehmen. Und es müsste eigentlich viel, viel mehr Menschen geben, die sowas machen. Und zwar, die den Menschen in seiner Gesamtheit anschauen und die ganzen Disziplinen auch mal zusammenzubringen, sich vernetzen, um dann halt einfach das Beste für den Patienten, für den Klienten einfach zu gewährleisten. Vielen Dank. Und
Gerne.
ja, vielen, vielen Dank. Und euch da draußen auch natürlich vielen Dank wieder fürs Zuhören. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, ciao und tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.